Deutschlandfunk. Tag für Tag. In dieser Sendung geht es um den Fall Winfried Pilz. Der mittlerweile verstorbene Priester war Leiter einer wichtigen Jugendeinrichtung des Erzbistums Köln, später Chef der Sternsinger. Er machte das Lied Laudato Si populär. Und er war als mutmaßlicher Missbrauchstäter aktenkundig. Nun ist die Frage, seit wann wusste Kölns Erzbischof Rainer Maria Wölki von den Beschuldigungen? Raoul Löbbert von Christ und Welt, der Beilage zur Wochenzeitung Die Zeit, und Christiane Florin vom Deutschlandfunk haben in diesem Fall gemeinsam recherchiert und sind auf Hinweise gestoßen, die Zweifel an der offiziellen Darstellung hervorrufen.
Matteo Schuster zieht morgen um, so nennt er es. Von einem Krefelder Krankenhaus in ein Hospiz bei Düsseldorf. Neben seinem Krankenhausbett wacht Christus. Matteo Schuster hat das Bild gemalt. Draußen brennt die Sonne an diesem 18. Juli. Sein Christus bekommt davon etwas ab. Er schimmert im Mittagslicht gold, rot, blau. Matteo Schusters Gesichtsfarbe unterscheidet sich kaum vom weißen Laken. Der krebskranke Mann blickt meistens an die Decke, wenn er spricht. Ab und an wirft ein digitaler Wecker eine Spieluhrmelodie dazwischen, aber davon lässt er sich nicht unterbrechen. Er müsse diese Geschichte mit Winfried Pilz erzählen, sagt er.
Also meinen Namen sollte man rauslassen, aber ansonsten sollte die Geschichte schon veröffentlicht werden.
Matteo Schuster heißt in Wirklichkeit anders. Sein Name soll unbekannt bleiben, sein Schicksal nicht. Er wünscht sich,
dass die Sache mal langsam aufgeklärt wird und Leute wie Pilz vom hohen Sockel gestürzt werden.
Auf dem Krankenbett fallen ihm nicht mehr alle Namen und Jahreszahlen ein, aber er spricht klar und intensiv. Nach 90 Minuten formuliert er einen Wunsch.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Wölki mal eben vorbeikommt und sich entschuldigt bei
Würden
mir.
Würden Sie sich das wünschen?
Ja, ja. Das würde ich schon. Mit einem zusätzlichen Aufruf, dass ich dann wirklich sagen würde, die sollen sich in solchen Angelegenheiten mal anders verhalten. Aber dass das passiert, kann ich mir nicht vorstellen.
Als Matteo Schuster das sagt, weiß er noch nicht, dass Rainer Maria Wölki an sein Krankenbett kommen wird. Er weiß noch nicht, dass seine Geschichte die Glaubhaftigkeit des Inhalts einer später verfassten eidesstattlichen Erklärung des Kardinals massiv erschüttern könnte. Als der todkranke Patient das sagt, möchte er nur erzählen, was er im Haus Altenberg erlebte und was Winfried Pilz in dieser Einrichtung des Erzbistums Köln ihm angetan haben soll. Winfried Pilz war in den 1970er Jahren der bekannteste katholische Jugendseelsorger Deutschlands. Von 1972 bis 1989 leitete er Haus Altenberg, ein Prestigeprojekt im Bergischen Land. Das Altenberger Licht strahlte weit über das Erzbistum Köln hinaus. Im Jahr 2000 wurde er Chef des Kinderhilfswerks Sternsinger. Er gilt als Paul McCartney des neuen geistlichen Liedes. Hunderttausende dürften an Lagerfeuern und in Gottesdiensten sein Lied Laudato Si geschmettert haben. Sogar am Ballermann wurde eine umgedichtete Fassung zum Hit. Pilz starb 2019. Der Nachruf auf der Homepage des Erzbistums Köln verneigt sich vor einem begnadeten Prediger und tiefgläubigen Charismatiker. Am 29. Juni 2022 zerbröselt dann der Sockel, auf dem das Denkmal für Winfried Pilz über Jahrzehnte ruhte. Das Erzbistum Köln gibt per Pressemitteilung bekannt:
Der Stabsstelle Intervention des Erzbistums Köln liegen Meldungen zu einem verstorbenen Priester vor. Deshalb wendet sie sich nun an den ehemaligen Einsatzorten des Priesters mit einem Aufruf an mögliche, bisher unbekannte Missbrauchsbetroffene. Bei dem Priester handelt es sich um den im Februar 2019 verstorbenen Pfarrer P. Er wird beschuldigt, einen schutzbedürftigen Erwachsenen in den 70er Jahren sexuell missbraucht zu haben.
In der Pressemitteilung steht, was intern seit Jahren aktenkundig ist. Ein Mann hat Pilz im Jahr 2012 beschuldigt, ihn in den 70er Jahren missbraucht zu haben. Später heißt es, er soll ein Angestellter von Pilz gewesen sein. Und weiter heißt es, der damalige Kölner Erzbischof Joachim Meissner habe Pilz 2014 einen Verweis erteilt und ihm den Kontakt zu Minderjährigen ohne Anwesenheit weiterer erwachsener Personen verboten. Im Rahmen der Aufarbeitung des Erzbistums Köln sei der Fall 2018 der zuständigen Staatsanwaltschaft nachgemeldet worden. Aufgrund bereits eingetretener Verjährung nahm sie keine Ermittlungen auf. Und, so die Pressemitteilung?
Im Jahr 2021 ergaben sich Hinweise auf mögliche weitere Betroffene, welchen die Stabsstelle Intervention nachgegangen ist.
Die Mitteilung wirft Fragen auf. Im Februar 2014 endete die Amtszeit von Joachim Meißner. Das Strafdekret gegen Winfried Pils dürfte eine seiner letzten Amtshandlungen gewesen sein. Am 20. September 2014 trat Rainer Maria Wölki das Amt als Erzbischof von Köln an. Pils lebte zu dieser Zeit im Bistum Dresden-Meißen. Warum wussten die Sternsinger und das Bistum Dresden jahrelang nichts von den Vorwürfen und dem Strafdekret? Das Gutachten der Kanzlei Gerke-Woltschläger, das 2021 veröffentlicht wurde, dokumentiert aktenkundige Missbrauchsfälle im Erzbistum Köln. Wieso kommt der Fall Pils im Gerke-Gutachten nur in wenigen Zeilen vor, unter den Aktenvorgängen ohne bzw. mit nicht sicher festgestellten Pflichtverletzungen? Und was sind das für neue Hinweise, die 2021 angeblich plötzlich auftauchten? Zumindest in einem Punkt wird das Erzbistum später deutlich. Rainer Maria Wölki hat nichts falsch gemacht. Zwei eidesstattliche Erklärungen legt der Kardinal im Rahmen eines presserechtlichen Verfahrens gegen die Bild-Zeitung vor. In der ersten, vom 4. August, heißt es merkwürdig passivisch formuliert:
Ich wurde mit dem Fall Pils durch das Erzbistum Köln erst in der 4. Juniwoche 2022 befasst, indem mir mitgeteilt wurde, dass in einer Wiederaufarbeitung des Falles Pils durch die zuständige Stelle des Erzbistums Köln öffentliche Informationen und Aufrufe durchgeführt werden.
Und dann noch einmal in derselben eidesstattlichen Erklärung:
Auch unabhängig von einer Befassung durch das Erzbistum Köln habe ich mich vor der 4. Juniwoche 2022 auch nicht aus anderen Gründen mit dem Fall Pils und oder diesbezüglich zu treffenden Maßnahmen befasst.
In einer gemeinsamen Recherche gehen Christ und Welt und der Deutschlandfunk den offenen Fragen im Fall Pils nach. Wir konnten mit Zeitzeugen und Weggefährten sprechen und haben interne Bistumsunterlagen eingesehen. Die Recherchen zeigen, das Erzbistum hat offenbar früher als bislang bekannt Hinweise auf weitere Missbrauchsbetroffene im Fall Pils erhalten. Es gibt zudem Anhaltspunkte dafür, dass auch Kardinal Wölki möglicherweise anders als von ihm eidesstattlich versichert bereits Wochen vorher über Missbrauchsvorwürfe gegen Pils im Bilde gewesen ist. Das legt ein Brief vom 6. Mai 2022 nahe, der dem Deutschlandfunk und Christ und Welt vorliegt. Er stammt von Wölkis Büroleiterin. Der Adressat? Matteo Schuster.
Der Herr Kardinal bat mich bei Ihnen anzufragen, ob Sie am Montag, den 27. Juni 2022 um 9.20 Uhr die Möglichkeit hätten, zu einem Gespräch in das erzbischöfliche Haus zu kommen. An diesem Termin wird Herr aus der Interventionsstelle anwesend sein.
Das bedeutet, Wölki lädt einen möglichen Betroffenen im Fall Pils zu einem Zeitpunkt zum Gespräch ein, als er selbst damit noch gar nicht befasst gewesen sein will. Das lässt jedenfalls erhebliche Zweifel an der offiziellen Darstellung des Erzbistums sowie Wölkis eidesstattlicher Erklärung aufkommen. In einem Gerichtsverfahren eine falsche eidesstattliche Versicherung abzugeben, hätte schwere Konsequenzen. Kann es sein, dass der Kardinal des mitgliederstärksten deutschen Bistums einen Termin anberaumen lässt, samt Mitarbeiter aus der Interventionsstelle, aber sich nicht damit beschäftigt hat, um welchen beschuldigten Priesterkollegen es gehen soll? Wann beginnt es denn, dass sich jemand mit einem Fall befasst? Die Frage, ob Wölki angesichts dieser Umstände nicht doch schon im Mai 2022 von den Beschuldigungen gegen Pils wusste, verneint das Erzbistum auf Anfrage und führt aus:
Die von Ihnen dargestellten Umstände führten damit nicht zu einer früheren Befassung des Herrn Kardinal Wölki mit Pils. Erst in der 4. Juniwoche wurde Herrn Kardinal Wölki mitgeteilt, dass S Vorwürfe gegen P erhebt.
Den vereinbarten Termin in der 4. Juniwoche können jedoch weder der Kardinal noch Matteo Schuster wahrnehmen. Wölki hat Corona und Schuster ist schon zu krank, um ins erzbischöfliche Haus zu kommen. Matteo Schuster ist nicht der Betroffene, von dem in der Pressemitteilung des Erzbistums die Rede ist. Er ist mutmaßlich ein weiteres Opfer von Pils. Schon Monate vor der Einladung habe er sich ans Erzbistum Köln gewandt und der dortigen Ansprechperson von Pils berichtet, sagt er. Dass Schuster dort war, bestätigt seine Cousine. Sie fuhr ihn mit ihrem Auto im Winter zu zwei Terminen beim Erzbistum und wartete draußen. Danach geschehen sei lange nichts. Also meldet sich Matteo Schuster Ende März 2022 beim Deutschlandfunk. Am Telefon behauptet er, von Pilz vergewaltigt worden zu sein. Damals weiß er noch nichts von seiner tödlichen Diagnose. Er muss danach öfter stationär behandelt werden, ruft zwischendurch an. Kommen Sie ins Krankenhaus, sagt er. Wir vereinbaren den 18. Juli. Etwa 15 Jahre habe er als Ikonenmaler in Haus Altenberg gelebt, erzählt er auf dem Krankenbett. Pilz war Rektor. Matteo Schuster erhebt schwere Anschuldigungen gegen ihn.
Ich muss ganz ehrlich sagen, es fing damit an, dass er wohl mich gemocht hat. Und ich also überall, wo was los war, mit dabei war. Also zum Beispiel Fahrten nach Rom, nach Assisi. Solche Touren immer dabei war. Und dass ich also das Zimmer komischerweise immer anliegend an sein Zimmer gebucht war. Ja. Und er also immer, vor allen Dingen, wenn er dann betrunken war, sich versucht hat, an mich zu nähern. Aber da in diesen Begegnungsstätten ist das nicht passiert, sondern eben in Haus Altenberg, ne, wo er mich betrunken gemacht hat und, naja, ich will darüber nicht reden. Ganz, ganz furchtbar, ne? Zweimal war das gewesen hintereinander, ne?
Zweimal soll Pilz ihn vergewaltigt haben. Krankenhausreif, sagt er. Ob das zutrifft, konnte bislang nicht aufgeklärt werden. Am Tag nach dem Gespräch, am 19. Juli, wird Matteo Schuster ins Hospiz verlegt. Immer an seiner Seite seine Cousine, bei der er seit mehr als 20 Jahren wohnt. Mein Matteo, nennt sie ihn. Sie stellt Fotos auf den Nachttisch. Eines zeigt Matteo Schuster zusammen mit Papst Johannes Paul II. Auf einem anderen steht er vor einem Altarbild, das er gemalt hat. 3 Wochen nach dem Umzug ins Hospiz klingelt ihr Telefon. Ein Mitarbeiter des Erzbistums ist am Apparat. Einer von der Missbrauchsstelle, sagt sie. Der Kardinal komme morgen ins Hospiz, sagt der Mann. Er wolle Matteo Schuster besuchen. Am Tag danach rollt tatsächlich eine Limousine mit Fahrer vor. Rainer Maria Wölki steigt aus, er trägt einen schwarzen Anzug und ein Hemd mit Priesterkragen, erinnert sich die Cousine. Als Privatmann sei er da, habe er der verblüfften Hospizleitung gesagt. Eine gute Stunde habe der Erzbischof am Bett ihres Matteo gesessen. Was sie bereden, bleibt vertraulich. Rainer Maria Wölki hatte am 23. September 2018 in seiner Videobotschaft erklärt:
Unser Kölner Erzbistum wird sich der Wahrheit stellen, auch dann, wenn diese schmerzlich ist. Und dazu gehört es, ungeschönt und ohne falsche Rücksichten aufzuklären. Das wird wahrscheinlich sehr schmerzhaft, auch für uns selbst.
Das Gutachten, das Wölki in dem Video ankündigt, bleibt unveröffentlicht. Stattdessen bestellt das Erzbistum einen neuen Gutachter, den Strafrechtler Björn Gerke. Bis heute bebt diese Entscheidung aus dem Jahr 2020 nach. Und gerade in jener Augustwoche, in der er das Hospiz besucht, steht Wölki besonders in der Kritik. Ein Artikel im Kölner Stadtanzeiger zitiert aus internen Papieren zur PR-Strategie, aus denen hervorgehen soll, dass im Zuge des Gutachterwechsels Missbrauchsbetroffene benutzt worden seien, um dem angeschlagenen Erzbischof Glaubwürdigkeit zu verschaffen. Wölki steht als jemand da, der Empathie auf Bestellung heuchelt, nur um im Amt zu bleiben. Das Erzbistum bestätigt, dass Rainer Maria Wölki am 11. August Matteo Schuster im Hospiz besuchte. Auf dessen ausdrücklichen Wunsch hin, das Gespräch sei ein priesterliches und daher vertraulich gewesen. Den umfangreichen Fragenkatalog zu dem hier geschilderten Sachverhalt, den Christ und Welt und der Deutschlandfunk eingereicht haben, beantwortet die Pressestelle des Erzbistums nur teilweise. Die Beantwortung der meisten Fragen sei aus rechtlichen Gründen nicht möglich, werden wir belehrt. In der Stellungnahme heißt es:
Eine Beantwortung ist datenschutzrechtlich deshalb unzulässig, weil damit personenbezogene Daten übermittelt oder abgeglichen würden. Die Fragen berühren zudem Missbrauchsschilderungen von Betroffenen, die zur absolut geschützten Intimsphäre der Betroffenen zählt, sodass eine Beantwortung der Fragen auch deren postmortales Persönlichkeitsrecht verletzen würde. Ein Teil der Fragen kann zudem nicht beantwortet werden, da eine Beantwortung die seelsorgerische Verschwiegenheitspflicht des Priesters zum seelsorgerischen Gespräch, zum Beispiel bei der Sterbebegleitung, verletzen würde. Der vierte Grund ist, dass oftmals schwer traumatisierte Betroffene, die sich an das Erzbistum wenden, darauf vertrauen, dass das Erzbistum die oft schmerzhaften Gesprächsinhalte nicht einfach Dritten auf Anfrage offenbart.
Erst in der vierten Juniwoche will Rainer Maria Wölki nach eigenen Angaben mit dem Fall befasst gewesen sein. Wie aber passt diese Angabe zum Brief an Matteo Schuster vom 6. Mai? In der Einladung wird ein Referent der Interventionsstelle als Teilnehmer genannt. Es liegt der Verdacht nahe, dass der Herr Kardinal zum Zeitpunkt der Einladung zumindest wusste, dass es um Missbrauchsbeschuldigungen gegen Winfried Pilz ging. Warum sonst die Einladung zum persönlichen Gespräch im erzbischöflichen Haus? Hätte Wölki das aber bereits im Mai gewusst, so hätte er eine falsche eidesstattliche Erklärung abgegeben, also möglicherweise eine Straftat begangen. Matteo Schuster hat sich unter anderem deshalb beim Deutschlandfunk gemeldet, weil er den Eindruck hat, dass ihm die Ansprechpersonen zwar zuhören, aber nichts geschieht. Dieses Gefühl kennt er gut. Matteo Schuster ist Jahrgang 1956. Schon als Kind wurde er Opfer eines klerikalen Täters. Seinen Eltern, der Vater Sinto, die Mutter Jüdin, beide KZ-Überlebende, trauten die Behörden die Erziehung nicht zu. Er wuchs in einem kirchlichen Heim auf.
Ja, das Schlimmste, was ich also vor allen Dingen in der Kindheit erlebt habe, ist ja im Kinderheim gewesen, also wo ich 7, 8 Jahre war und Messdiener wurde, wo der Pfarrer mich mehr oder weniger sexuell missbraucht hat. Ne? Und das Schlimmste war dann, wo dies geschehen ist und ich dann erzählt hatte den Nonnen, dass ich dann richtig zusammengeschlagen worden bin. Ne? Das kann ja nicht sein, dass ich also von einem ihrer Priester da vergewaltigt worden bin. Ne? Ich habe das zwar gezeigt in der Unterhose, das war alles voll Blut, aber das interessierte die nicht. Ne?
Dem Heimkind glaubte niemand. Jahrzehnte später, nachdem 2010 alle Medien über sexualisierte Gewalt in kirchlichen Häusern berichteten, meldet er sich beim zuständigen Bistum Aachen. Dort wird er als glaubwürdig eingestuft. 10.000 Euro bekommt er als Anerkennung des Leids bewilligt.
Erzwungener Analverkehr mit noch heute sichtbaren Verletzungen
steht über seinen Fall in den Akten. Misshandlung, Missachtung, Missbrauch. Eine grausame Kindheit und Jugend habe er gehabt, sagt er. Eine Lehre bricht er ab, zieht durchs Land, kommt bei einem Professor in Süddeutschland unter, der ihm das Malen beibringt. Und dann lernt er Winfried Pilz kennen. Wipi nennen ihn die Fans. Und bald hat auch Matteo Schuster einen Namen. Wipis Zigeuner. Pilz gab Schuster ein Dach über dem Kopf, angeblich, weil er begeistert war von seinen Ikonen.
Da war so ein Projekt, das er da anstrebte, Projekt Küchenhof. Da waren viele heranwachsende, vor allen Dingen männliche Jugendliche, die im Grunde ja ihr Leben so nicht richtig bestritten hatte. Und er sich darum gekümmert hat, um die Leute. Er hat mich dann gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, im Küchenhof zu arbeiten, beziehungsweise als Ikonenmaler zu arbeiten.
Und wie hat er sich Ihnen gegenüber verhalten?
Also im Grunde ganz normal, also fast freundschaftlich. Das hat mich natürlich imponiert. Also ich war wer, der Ikonenmaler.
Winfried Pilz gibt im Projekt Küchenhof jungen Männern mit gebrochenen Biografien eine Aufgabe. Diese Art von kirchlicher Sozialarbeit ist damals neu. Pilz wird Jesus gleich verehrt, denn er hat ein Herz für Menschen am Rande. Aber er macht diejenigen, die er auffängt, auch finanziell und emotional abhängig von sich. Junge Männer wie Matteo können nicht einfach Nein sagen. Sie hätten nicht einfach gehen können, wenn er ihnen Schlimmes angetan hätte. Pilz ist als Rektor ein mächtiger Mann. Das erste Mal habe er sich 1988 ans Erzbistum Köln gewandt, erzählt Matteo Schuster. Damals habe er einem Weihbischof die Sache mit Wipi erzählt und auch, dass er selbst nicht der einzige Pilzbetroffene gewesen sei. Da habe es noch diesen Schafshirten gegeben. Der habe sich später das Leben genommen, wegen Pilz, so seine Vermutung. Der Weihbischof sei wütend gewesen nach dem Gespräch.
Ja, er war sehr, sehr aufgeregt und böse darüber.
Er sagt, aber nicht auf Sie, sondern auf den Pilz.
Auf Pilz. Er wollte auch den Pilz zur Rede stellen, was er dann anscheinend wohl nicht getan hat.
1989 verließ Pilz Altenberg und wurde Pfarrer in Düsseldorf-Karst. Seine ehemalige Kirche steht in Sichtweite zum Hospiz. Auf die Frage, ob man seinen Hinweisen von 1988 nachging, antwortet das Erzbistum auf Anfrage:
Dem Erzbistum Köln liegen keine Unterlagen über eine Meldung gegen Monsignore P. aus dieser Zeit vor.
Doch der Deutschlandfunk und Christ und Welt konnten Unterlagen einsehen, aus denen hervorgeht, dass Verantwortliche im Erzbistum auch späteren Hinweisen des in der Pressemitteilung genannten Betroffenen zu Pilz in der Vergangenheit nicht hinreichend nachgingen. Winfried Pilz wurde im Juni 2012 im Zusammenhang mit den Beschuldigungen seines ehemaligen Angestellten vernommen. Befragt wurde er vom damaligen Personalchef des Erzbistums Köln und der damaligen Justiziarin. Der Personalchef duzt den Beschuldigten mitbrüderlich. Pilz gesteht in dieser Befragung zunächst nur Umarmungen ein. Dann die Nachfrage, ob es sein könne,
dass es im Rahmen dieser Umarmung auf der Bettkante auch schon einmal zu einer sexuellen Erregung gekommen ist.
Pilz antwortet:
Ja, das passiert dann halt schon so mal. Das will ich nicht ausschließen. Aber wollen wir da jetzt wirklich weiter im Detail drüber reden? Das ist mir etwas unangenehm.
Auf die Frage, ob es noch weitere derartige Situationen gegeben habe, antwortet Pilz:
Ich möchte da nicht mühsam überlegen, wer da noch gewesen sein könnte. Ich schlage vor, wenn sich da jemand meldet, dass Sie mir das dann sagen. Ich möchte doch noch einmal sagen, dass es zwischen jungen Männern und Priestern doch etwas unbefangener zugeht.
Pilz berichtet, dass es ihm leidlich gut gehe und beichten gehe er auch. Eine weitere Anhörung gibt es nicht, obwohl Pilz in seiner Anhörung weitere grenzüberschreitende Situationen nicht ausdrücklich ausschließen kann. So also sieht kirchliche Aufklärung 2012 aus. 2 Jahre, nachdem der Missbrauchsskandal am Berliner Canisius-Kolleg ans Licht kam und die deutschen Bischöfe gelobt hatten, jeden Verdachtsfall schonungslos aufzuklären. Dabei wäre bei einer Einrichtung wie dem Jugendhaus Altenberg besondere Fürsorge geboten gewesen. Zumal 2014 ein anonymer Sprayer auf einer Mauer in Altenberg den Satz schrieb: Winfried Pilz hat mich zur Hure gemacht. Pilz bekommt 2014 das Strafdekret nur für diesen einen Fall. Die Akte wird danach geschlossen. Bis zur Pressemitteilung von Ende Juni 2022. Derzeit untersuche die Stabsstelle Intervention den Fall Pilz. Ungeschönt und ohne falsche Rücksicht wollte Rainer Maria Wölki aufklären. Offenbar gibt es aus erzbischöflicher Perspektive richtige Rücksichten. Vielleicht wegen der Prominenz des Beschuldigten, wegen der Magie des Altenberger Lichts, wegen der Angst, da könnte ein vermeintlich kaum sichtbarer Abgrund ganz tief werden. Der Erzbischof hat nichts gewusst, nichts geahnt. So lautet die offizielle Ansage zum Fall Pilz. Jetzt stehen begründete Zweifel im Raum.
Das wird wahrscheinlich sehr schmerzhaft, auch für uns selbst.
Matteo Schuster verzieht im Krankenhaus oft vor Schmerzen das Gesicht. Er denkt am Ende des Gesprächs an den Freund, der sich das Leben nahm.
Also für mich war am schlimmsten, dass ich geglaubt habe, im Pilz einen netten, guten Freund kennengelernt zu haben. Nach dem, was ich so erlebt habe in meiner Biografie. Und dann einsehen musste, dass es gar nicht so ist. Ne? Das ist also so ziemlich das Schlimmste. Deswegen konnte ich das auch nachvollziehen mit dem, der sehr wahrscheinlich auch so ähnlich wie ich geglaubt hat, da steckt eine große Freundschaft hinter. Und eben nicht nur als Sexualobjekt. Ne?
Eine Christus-Ikone hat er begonnen zu malen. Sie bleibt unvollendet.
Wer hat wann was gewusst im Fall Winfried Pilz? Das war eine gemeinsame Recherche von Raoul Löbbert von Christ und Welt und Christiane Florin vom Deutschlandfunk.